Heute ist ein bisschen ein steiniges Thema, ein steiniges Thema. Ein großer Haufen Steine. Es ist ein, das mir irgendwie in der letzten Zeit ist mir eine Bibelstelle und ein Thema wichtig geworden und irgendwie habe ich gespürt, ich möchte euch das mit euch teilen, weil ich glaube, dass es uns allen ähnlich geht wie mir. Die Bibelstelle steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und was das mit den Steinen zu tun hat, das werde ich euch jetzt gleich erklären. Vor 11 Jahren sind wir mit dem Fahrrad durch Spanien gefahren, auf dem sogenannten Jakobsweg. Das ist ein Pilgerweg, den die meisten Leute zu Fuß zurücklegen. Schon aus Zeitgründen haben wir es mit dem Fahrrad gemacht, weil man fährt auch mit dem Fahrrad 10 Tage, bis man das Spanien durchquert hat. Und es ist eine schöne Herausforderung gewesen, sportlich auch, ja. Aber es war auch eine gewisse geistliche Herausforderung. Ich kann jetzt nicht sehr viel dem Kult, der dann in Santiago die Compostela praktiziert wird, abgewinnen. Ihr wisst, dass dort vielleicht wisst ihr, dass dort irgendwelche Reliquien des heiligen Jakobus verehrt werden. Das kann man glauben oder nicht glauben. Also, wir sollen auf jeden Fall nicht irgendwelche Banner anbeten, sondern Gott. Aber die geistliche Erfahrung war für mich mitten auf diesem Weg. Nämlich am höchsten Punkt, der ca. 1500 Meter hoch ist. Man fährt jetzt erst von Frankreich über die Pyrenäen drüber, da war es ein bisschen höher, aber dann ist die Hochfläche von Spanien und da gibt es irgendwo einen höchsten Punkt und das ist der Punkt, wo das Eiserne Kreuz steht, Cruz de Ferro. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ganz oben auf dieser Stange ist ein kleines eisernes Kreuz. Und es ist so Tradition, dass an diesem Punkt die Leute ihre Steine ablegen. Also die tragen alle einen Stein mit und den legen sie dann dorthin. Und drum ist dort schon ein ziemlicher Haufen, wie man sieht. Gell? Wahrscheinlich tun sie den auch immer wieder wegrammen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es immer höher wird, weil es gehen ja viele Leute auf diesem Weg. Und das ist vielleicht eine Tradition oder etwas, aber mir ist es schon eine gewisse praktische Erfahrung gewesen. Ich habe damals berufliche Herausforderungen, Sorgen gehabt und ich habe damals auch bewusst meine Sorge oder meine Sorgen dort am Kreuz abgegeben. Und es hat mir geholfen, weil ich immer wieder gesagt habe, das ist dort deponiert. Ich brauche es nicht wieder aufnehmen, ich brauche mich nicht wieder drum bemühen. Und das ist mein Anliegen für uns heute. In der letzten Zeit, vielleicht ist es auch ein Symptom des Älterwerdens, macht man sich so Gedanken und Sorgen. Und diese Sorgen drehen sich dann meistens um die Kinder und die Enkelkinder und so weiter. Man macht sich Gedanken. Gell? Und irgendwann hat die eben gerade gesagt, es hilft nichts, wir müssen alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Das Wort werfen ist mir bewusst worden, dass das eigentlich was ganz Wichtiges ist. Und drum ist dann diese Predigt entstanden, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und das ist ein großer Haufen Steine, das werden wir dann sehen. Ich möchte, übrigens, das sind so die Steine, die Menschen dort so hingelegt haben. Ja? Also ich schreibe mir irgendwas drauf. Ich habe erstens nicht wirklich 300 Kilometer einen Stein mitgeführt im Rucksack, das tue ich nicht, das ist ein bisschen blöd. Ich habe einfach irgendeinen Stein genommen und hingelegt, aber ich habe gesagt, Herr, es ist meine Sorge bei dir deponiert. Gott hat das übrigens auch dann wirklich gelöst, bald danach das Problem. Ich möchte also heute über diesen, hauptsächlich über den Vers in 1. Petrus 5, Vers 7 reden, aber irgendwie glaube ich, gehört der Zusammenhang auch dazu, darum lesen wir jetzt 1. Petrus 5, vom Vers 5 bis Vers 11. Wer eine Bibel hat, möge mitlesen. Und es sind drei Aufforderungen oder drei Herausforderungen, die ich auch unterstrichen habe und die wir auch kurz anschneiden werden und uns hauptsächlich auf die mittlere, das Sorgenwerfen, konzentrieren werden. In Vers 5 beginnt es, ich habe hier die neue evangelistische Übersetzung, euch Jüngeren sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr, alle, das betrifft jetzt alle, die erste Hälfte von dem Vers ist halt kein Thema. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann erhöht er euch zur richtigen Zeit. Das war der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt heißt, und werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und der dritte Teil ist jetzt länger, werden wir aber am wenigsten drüber reden. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Dem müsst ihr standhaft im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Das passt gut zu dem, was wir heute schon gehört haben. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Also, wir haben eine Art Turnübung heute, würde ich fast sagen. Aber es beginnt mit Beugen. Ja? Es geht dann weiter mit Werfen. Und am Schluss fest widerstehen. Wir werden uns hauptsächlich aufs Werfen konzentrieren. Aber das Beugen als Symbol der Demut, das muss ja auch mehr erwähnen. Übrigens ist mir, ich bin kein Judoka, aber genau die drei Dinge gibt es beim Judo auch, gell, beim Judo. Ich weiß nicht, wer kennt sich da aus? Am Anfang verbeugen sie sich immer so demütig voreinander, dann werfen sie sich gegenseitig durch die Gegend und das Ziel ist, dass einer widersteht. Ja? Unser Leben ist ein Kampf. Aber der Kampf ist ein bisschen anders, als wir das normalerweise als Menschen verstehen. Zuerst beugen und loslassen, werfen. Dann können wir auch widerstehen. Wenn man gleich am Anfang widerstehen möchte, ich glaube, dann tut man Schiffbruch erleiden. Beginnen wir mit dem Beugen, mit der Demut. Demut drückt sich in diesem Wort, in diesem Abschnitt darin aus, dass man sich einander unterordnet. Ich lege den großen Wert darauf, dass man sich hier einander unterordnet. Ja? Dass man sich gegenseitig unterordnet, dass man den anderen höher achtet als sich selbst. Dass man, das ist, finde ich, eine sehr interessante Übersetzung, im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legt. Die Elberfelder sagt Demut. Ja? Und das ist eigentlich das Schlagwort, das ich auch oben drüber hingeschrieben habe. Aber Demut und Bescheidenheit hängen vielleicht ein bisschen zusammen. Das ist das, was wir brauchen im Umgang miteinander. Im Umgang mit anderen Menschen. Mir ist dazu ein Gleichnis von Jesus eingefallen. Und ihr kennt das, glaube ich, alle. Ich lese es einfach vor. Ich werde gar nicht viel darüber sagen, weil das spricht so für sich. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder gar wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab, der Zöllner, in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Demut und das Gegenteil von Hochmut hängen immer mit Vergleichen zusammen. Es braucht einen Bezugspunkt. Ein einzelnes Individuum, macht mal einen Gedankengang, ja? Wenn einer allein ist und sonst nichts gibt, ja, dann kann er weder demütig noch hochmütig sein, weil er sich nicht über jemand anderen erhöht oder erniedrigt. Aber das gibt's nicht. Selbst wenn du allein auf dieser Welt leben würdest, es gibt immer noch Gott. Und deshalb ist jeder, der die Existenz Gottes, der den Schöpfer, seinen Schöpfer letztendlich ablehnt oder negiert oder nichts mit ihm zu tun haben will, eigentlich hochmütig. Das ist der Hochmut, der uns weg von Gott und letztendlich in die Hölle bringt. Menschen, die die Existenz Gottes ablehnen und ihn als übergeordnete Instanz bestreiten, erheben sich über Gott. So müssen wir alle Demut lernen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich habe in der letzten Woche das Vorrecht gehabt, öfter meine Enkelkinder in der Hand zu halten. Und das ist wirklich ein wunderbares Gefühl, die Babys und das, ja. Und wenn sie sich so geborgen fühlen, ja, das ist auch für den Großvater was Rührendes. Aber wenn wir uns in Gottes Hand begeben, das ist eine liebende, eine Vaterhand, aber auch eine mächtige Hand. Und so wie wir einen kleinen Menschen mit unserer Hand Gutes tun können, trösten können, aber auch tadeln und strafen, so ist Gottes mächtige Hand. Es ist eine mächtige Hand. Der kann alles. Aber wir haben die Verheißung, dass diese mächtige Hand uns trägt und uns schützt. Und so mächtig ist, dass uns nichts geistlich zustoßen kann, wenn wir uns in seine Hand begeben. Demütigt euch unter die mächtige Hand. Und dann erhöht er euch. Nur wir müssen uns da hineinbeugen. Wir müssen sagen, ja, das will ich auch für mich annehmen. Wenn ich daneben stehe, auch das habe ich erlebt, die Kinder sind manchmal trotzig, auch schon im kleinen Alter, dann wollen sie nicht, ja, dann schreien sie, dann werfen sie sich auf den Boden. Ja, so sind wir auch. Wir lehnen die gute Hand Gottes ab. Wir müssen Demut lernen. Dieser Satz, den der Petrus hier verwendet, übrigens verwendet den der Jakobus auch in seinem Brief, wo es heißt, Gott, Demütigen, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er Gnade. Der kommt aus einem aus dem Alten Testament und aus den Sprüchen, und der ist, klingt dort so ähnlich: den Spöttern, mit den Spöttern treibt Gott Spott, ja, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also das ist das Zitat aus dem Alten Testament, worauf sich die beiden Autoren im Neuen Testament beziehen. Gott widersteht den Hochmütigen, also er treibt Spott mit ihnen, ja, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut oder Hochmut, das ist die Frage. Menschen, die die Existenz Gottes ablehnen, das habe ich schon gesagt, sind hochmütig. Letztendlich, auch wenn sie vielleicht menschlich gesehen demütig wirken. Aber wenn du Gott nicht anerkennst, dich nicht in seine mächtige, aber auch so liebevolle Hand begibst, bist du hochmütig. Das Volk Israel musste Demut lernen. Das haben wir auf unserer Reise durch die Wüste, das letzte Jahr, wo wir immer wieder den Exodus, also den Auszug aus Ägypten besprochen haben, gemerkt, das Volk muss das lernen. Und das ist schmerzlich. Wir auch im Versagen, in der Strafe, die dann immer wieder gekommen ist, aber auch in der Vergebung, lernt das Volk in der Wüste Demut. Und ein anderes Beispiel ist der, der den Brief geschrieben hat, der Petrus. Ihr wisst, wie Petrus war, oder die meisten wissen es wahrscheinlich, er war der, der immer die Klappe offen gehabt hat, der immer geredet hat, ja? Der immer gewusst hat, was zu sagen ist, und der sehr von sich selber überzeugt war. Ich werde dich nicht verraten. Nein, ich nicht. Wenn die anderen dich verraten, aber ich werde dich nicht verraten. Wie musste er Demut lernen, als der Hahn krähte und ihn daran erinnerte, dass Jesus gesagt hat, auch du wirst mich dreimal verraten. Für mich ist das eine der zentralen Stellen in der Bibel, wo Petrus hinausgeht und bitterlich weinte über sein Versagen. Das ist notwendig, um Demut zu lernen. Petrus musste lernen, dass er nicht der große Macher ist, dass er es nicht alles schafft, sondern dass auch er von Jesu Gnade abhängig ist. Und Jesus hat ihm das vergeben und hat in diesem Prozess des Lernens so viel Positives hineingelegt, dass er dann wirklich der Fels sein konnte, auf den die erste Gemeinde in Jerusalem gebaut worden ist. Dreimal verleugnet, aber auch dreimal die Frage, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Und so hat Petrus das gelernt und so müssen wir das auch lernen. Demut ist die Grundvoraussetzung für Glauben und Nachfolge. Ich erkenne an, dass ich mich nicht selbst erretten kann. Weiß nicht, wer von euch da noch in der Versuchung steht, er muss was tun, damit er vor Gott gut dasteht. Ja, wir stehen immer noch in der Versuchung, weil wir das so gewohnt sind. du tust etwas, dafür wirst du belohnt. Du arbeitest brav, deshalb kriegst du einen Lohn. Oder Zucker, ne? Das Kind. Ja, aber wir können uns trotzdem nicht selbst erretten. Es ist Demut, dass wir uns sagen, nein, Herr, nur du kannst mich retten. Ich kann mich nicht selbst erretten. Ich erkenne an, dass Gottes Hand allmächtig ist. Das ist auch eine schwierige Sache. Ist er wirklich, kann er wirklich alles? Oder reden wir nur so? Ich erkenne an, dass er mich hält und mich trägt. Das heißt, vertraue ich wirklich auf seine Hilfe? Und was auch noch in diesem Text drinsteht, ich erkenne an, dass er mich zur rechten Zeit erlöst, erhöht, aufhebt. Er hat die rechte Zeit, er weiß es. Der Zeitplan Gottes ist gut. Erkennen wir das an? Das ist die Sache mit der Demut, das Beugen vor Gott. Und das war der erste Teil. Und jetzt kommt es zum Werfen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 55, den hat David geschrieben: Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und dieser Psalm wurde in Bedrängnis geschrieben von Leuten aus dem Umfeld. David hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit Leuten in seiner Familie und an seinem Hofstaat, die ihm Unrecht tun wollten. Das ist eine praktische Erfahrung beim David. Wir könnten es einmal auch genauer anschauen, wie David das praktiziert hat. Nicht immer perfekt, aber im Psalm sagt er, wirf alle deine Sorgen auf ihn. Und ich möchte demgegenüber eine Stelle aus dem Neuen Testament, einen Ruf von Jesus stellen, der etwas Ähnliches aussagt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch annehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Sorgen abgeben, Lasten abgeben. Das ist das Thema, über das wir jetzt ein bisschen nachdenken müssen. Um welche Lasten kann es denn gehen? Die erste und die wichtigste Last ist die Last der Schuld. In den Gebeten ist es schon teilweise angeklungen. Wir alle machen Dinge falsch. Und diese Last, etwas falsch gemacht zu haben, schuldig geworden zu sein, die drückt nieder. Aber Jesus, Gott, hat es geschafft, dass diese Last uns abgenommen wird, ganz abgenommen wird. Schon im Alten Testament gibt es diesen berühmten Vers und den, finde ich, sollte man immer wieder uns auch vor Augen stellen. Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wenn du dir vorstellst, die Sünden der ganzen Welt werden weggenommen in die Tiefe des Meeres, dann ist das ganze Meer aufgefüllt. Aber es ist ja nur ein Bild, ja. Gott befreit uns von diesen Lasten. Allerdings müssen wir das zulassen und nicht selber lösen. Das bringt nichts. Die zweite Last ist nämlich die Last der Selbsterlösung. Von der müssen wir auch frei werden. Also wir brauchen nicht, das habe ich schon vorher erwähnt, uns selber frei machen von dieser Schuld durch irgendwelche guten Werke. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott etwas groß tun kann. Mit etwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Es ist Gnade. Die Last der Selbsterlösung, die können wir auch loslassen. Bitte hören wir auf, uns selber besser machen zu wollen, damit wir vor Gott bestehen. Und jetzt kommt die Last der Sorgen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir alle immer wieder haben. Sorgen, es gibt verschiedene Menschentypen. Ja? Die einen sind die, die überall Sorgen haben, die immer Sorgen haben, Probleme sehen und die immer nachdenken, oh, was könnte das sein und oh je, das wird wieder schwer werden. Weil es gibt die anderen auch, gell, die völlig sorglos durchs Leben gehen und die nirgends ein Problem sehen, alles ist happy-peppy. Es ist gut, dass es beide Typen gibt, auch in der Gemeinde. Die Sorglosen, die immer alles positiv sehen, die sind vielleicht in Gefahr, dass sie oberflächlich sind oder dass sie, ja, die können auch leicht in Fehler hineinkommen, ja, weil sie nichts bedenken und so weiter. Aber die anderen, die nur Probleme sehen, und ich glaube, die überwiegen, zumindest bei mir ist es so und auch bei vielen von euch, so wie ich euch kenne, wir sehen mehr die Probleme. Und da sind wir wieder, und jetzt komme ich wieder auf unsere Geschichte mit dem Exodus zurück, das sind die 10 Kundschafter, die nur die Probleme gesehen haben. Die 10, ihr kennt die Geschichte noch, ja? Das Volk steht vor dem verheißenen Land, schickt 12 Kundschafter aus. 10 Kundschafter sagen, das ist ein super Land, aber es wohnen die Riesen dort, die haben befestigte Städte und wir können sie niemals besiegen. Es stimmt alles nur partiell. Ja? Sie haben die Sache völlig verzerrt gesehen, weil es auch nicht nur Riesen, sondern boah und so weiter. Und die anderen, die Sorglosen, die waren nicht wirklich sorglos in dem Sinn, dass sie gesagt haben, ist ja alles wurscht, das schaffen wir schon, sondern sie haben gesagt, wir können auf Gott vertrauen. 2 nur von 12. Also wir brauchen Leute, die Sorgen auf Gott abgeben. Wir müssen das lernen. Es ist gut, wenn Optimisten nach vorne blicken und sagen, wir schaffen es. Aber sie sollen dabei nicht vergessen, dass wir es nur mit Gottes Hilfe schaffen werden. Sorgen, abgeben, in unserem Text jetzt als werfen, bedeutet für mich aktiv was tun. Aktiv mit einem kleinen Kraftakt oder einem größeren etwas von sich zu stoßen. Ich habe das vorher diese Skizze von dem Diskuswerfer gehabt. Ne? Der Diskuswerfer, der muss eine enorme Technik entwickeln und der muss mit viel Kraft dann den Diskus, diese Scheibe hinausschleudern. Und das ist, da muss man schon was können auch, ja, das muss man lernen und das muss man, da muss man Kraft aufwenden. Das ist ja nicht umsonst schon eine eher Kraftsportart. Und wenn du die Bröckeln anschaust, die das machen, dann weiß man, warum die das können, ja, weil sie einfach Kraft haben. Werfen, also mit einem Kraftakt verbunden. Werfen heißt auch loslassen. nehmen wir wieder das Bild eines Werfers, nehmen wir diesmal einen Speerwerfer, ja? Wenn der den Speer nach vorne wirft und nicht loslässt, was passiert? Er fliegt übrigens nicht mit, gell? Aber er fällt um und der Speer fällt auch direkt vorne runter. Er kann nicht mitfliegen, weil er ist zu schwer dazu, ja? Aber prinzipiell, du musst das, was du wegwirfst, loslassen. Und du musst die richtige Technik lernen und üben. Hier ist das Bild eines antiken, sehr berühmtes Bild, ich glaube von Michelangelo, ein antiker Diskuswerfer. Ja. So haben die damals, und so, wie heißt der? Lukas Weishattinger, Heitinger, so sind wir, österreichischer Diskuswerfer, die, wenn man sieht, wie er da so herumwirbelt, ja. Das ist etwas, was man lernen muss. Und so glaube ich, dass wir auch lernen können, unsere Sorgen abzugeben, abzuwerfen, wegzuwerfen. Ich komme ganz kurz noch zum dritten Teil, darüber werde ich jetzt wirklich nicht viel sagen. Feststehen heißt, die Sorgenvollen haben manchmal das Recht, sind manchmal im Recht, wenn sie sagen, die Gemeinde und die Jünger des Herrn sind in Gefahr. Der brüllende Löwe geht umher. Ja? Es gibt Gefahren von außen. Ich erinnere an die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Gefahren von außen. Der Pharao kommt von hinten mit seiner Heeresmacht oder kommen irgendwelche Feinde entgegen und so weiter. Plötzlich, es gibt aber viel mehr Gefahren von innen. Das sind Murren, Unzufriedenheit, Neid, Missgunst, Halbherzigkeit, Unehrlichkeit. Die Liste können wir noch länger machen. Ja? Welche Gefahren von innen alles kommen, darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Wir sollen nur lernen, festzustehen. Und das Feststehen geht nur, wenn uns Gott dazu die Kraft gibt. Und er gibt sie uns, weil das steht auch im Vers 10, dass wir er selbst wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Gott wird uns kräftigen, gründen, also wird uns einen festen Boden geben, dass wir stehen können. Feststehen, das schenkt uns Gott. Darüber können wir natürlich sehr viel mehr nachdenken und das sollten wir auch einmal tun, Bibelstunde oder wieder eine andere Predigt. Jetzt geht es um das Praktische. Ich möchte mit euch eine kleine Übung machen, eine praktische Übung. Es geht heute um das Loslassen von Lasten und Sorgen bei Jesus und sie dort lassen. Ich habe da hier Steine aus der Mauer geholt. Richtig schwer. Das war nicht so leicht. Murnockerl heißen die, ja. Da haben wir gedacht, ob ich die putzen soll, dass nicht so unansehnlich sind. Aber das braucht man eigentlich nicht. Weil die Lasten, die wir haben in unserem Leben, sind auch nicht sehr schön immer. Aber ich möchte euch heute sozusagen als Antwort herausfordern, dass ihr jetzt ein bisschen in Gedanken mit Gott redet und dann diese Sorge, den Stein nehmt und hier vors Kreuz hinlegt. Und das euch merkt. Ich habe heute am 31. August 2025 die Sorge XY zu Jesus gebracht. Es hilft, es ist nichts Mystisches dahinter, was. Aber es hilft dir zu sagen, ich habe es wirklich einmal abgegeben. Aber mach es nur, wenn du wirklich überzeugt bist davon. Also es kann deine Schuld sein, ja auch die müssen wir auch immer wieder zum Kreuz bringen. Es kann deine Frustration sein über Dinge, die in deinem Leben schief gegangen sind. Es können auch die Sorgen über deine eigene Zukunft, über jetzt und die Zukunft, über deine Familie und alles Mögliche sein. Wirf deine Sorgen, deine Lasten auf Jesus. Und das mit Werfen müssen wir ein bisschen eindämmen, weil wir wollen doch hier jetzt keine Gebäude zerstören. Wird uns nicht werfen, wird uns hinlegen. Zum Werfen ist mir aber noch was eingefallen. Wisst ihr, was man früher mit Steinen gemacht hat, wenn man die geworfen hat? Menschen wurden damit hingerichtet. Wisst ihr, wie es Jesus gegangen ist? Er ist ans Kreuz genagelt worden. Das war auch grausamst. Ja. Aber auch er hat dort alle unsere Sorgen, Lasten, Schulden ans Kreuz genommen. Er ist auch dran gestorben. So, wenn wir unsere Schuld, unsere Sorgen zu Jesus bringen, ja, er stirbt dran, er hat sie aber auch überwunden, er ist auferstanden. Drum können wir so freimütig hingehen und sagen, Herr, ich bringe dir jetzt meine Sorgen. Wir werden jetzt ein Musikstück hören, einfach ein bisschen Stille, und dann bitte ich euch einfach, nehmt große und kleine Steine und legt sie dorthin. Ich werde das ein bisschen frei machen, dass wir da nicht stolpern, und wenn wir das als stilles Gebet einfach sehen. Amen.